SRF 1. SRF 1.
Ganz herzlich willkommen zu einer speziellen Ausgabe von unserer Mundartsendung Schnabelweit. Es ist die Aufzeichnung von einem Treffen mit gerade drei Autorinnen und Autoren. Ernst Burren, Daniela Dill und Pino Dietiker. Für alle drei ist Mundart die grosse Passion und das auf ganz verschiedene Art. Moderatorin Monika Scherer und der SRF-Mundart-Redakteur Christian Schmutz haben die drei am letzten Sonntag während des Solothurner Literaturtags ins mobile SRF-Studio eingeladen, in die Cantina del Vino zu Solothurn, zum Erzählen, zum Lesen, zum gemeinsamen Lachen. Viel Vergnügen.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Gäste hier in der Cantina del Vino, zu einer Schnabelweide direkt vor Ort von der Solothurner Literaturtag. Wir haben Publikum vor Ort. Wir hören sie jetzt dann gerade, weil die dürfen nämlich jetzt alle unsere Gäste begrüßen, die da sind. Ein Applaus. Drei Gäste haben wir, plus Christian Schmutz von der Schnabelweide-Redaktion. Drei Gäste, die sich ganz kurz einmal vorstellen, dass wir mal so einen Ton überkommen. Und ich möchte eigentlich gerade das Wort an Daniela Dill geben. Sie ist aus Liestal, Spoken-Word-Künstlerin. Und wenn sie etwas erzählt, dann kann das so tönen.
Das muss Schicksal sein. Da gehe ich allein, ein sonniger Tag, gehe querfeldein durch das Menschenbad, als du plötzlich vor mir stehst. Ich blicke tief in deine aquamarinblauen Sonnenbrillengläser und da sehe ich mich. Und ich grüße mich und ich stehe auf mich. Ich bin hin und weg, bin hin und weg.
Daniela Dill mit einem ironischen Unterton. Und warum sie jetzt in einer Mundartsendung gerade einen Text auf Hochdeutsch gebracht hat, da werden wir sicher noch drüber reden. Weil wir reden ja über eben Texte auch für Bühne, Mundarttexte für Bühne, Mundart versus Hochdeutsch. Einer, der eigentlich ein Leben lang nur ausschließlich Mundart geschrieben hat oder schreibt, das ist der Älteste hier bei uns am Tisch. Er ist seit, hat er vorher gesagt, 48 Jahre am Schreiben. Und er ist auch ein Mitbegründer der Solothurner Literaturtag vor 40 Jahren. Und er hat natürlich hier ein Heimspiel. 28 Bücher hat er schon veröffentlicht mit Geschichten, mit Gedichten und Erzählungen. Ernst Burren, von Ihnen einen ganz kurzen Text. Dass Sie mir sagen, wer Sie sind oder uns kurz sagen.
Ja. Ich habe zuerst auch Hochdeutsch geschrieben. Und bis 1969 habe ich Kurt Marti und Ernst Steckimann, die Gedichtbanklehrer, kennen. Und von denen habe ich dann nachher beides geschrieben, eine Zeit lang. Aber die Mundarttexte waren immer besser. Und dann habe ich das Schriftdeutsch mit der Zeit weggelassen. Und 1970 sind die ersten Gedichte rausgekommen. Und dann habe ich in Bern mal einen Kollegen getroffen von meiner Seminarklasse. Und habe ihm gesagt, du, jetzt kommen von mir Gedichte raus. Dann hat er gesagt, ja, aber das ist ja nicht möglich. Du hast ja nur eine Ferie im Deutsch. Ich habe viele so Anekdoten erlebt und einmal bin ich eingeladen in der Familie und da hat die Frau plötzlich zum Mann gesagt, du, jetzt musst du aufpassen, als hinter der Schnur ist, der Herr Burren schreibt den Umgangsspruch.
Er schaut den Leuten aufs Maul. Ganz herzlichen Dank für die kurze Einführung zu Ihrem Arbeiten, Ernst Burren. Und wir haben auch den Jüngsten hier am Tisch, das ist der Pino Dietiker. Er ist in Aarau auf die Welt gekommen und schreibt sowohl als auch eben Mundart und Hochdeutsch. Und er ist bekannt für das, was wir gerade jetzt kurz ein Ohr voll nehmen dürfen.
Ich weiß nicht, ob ich bekannt bin für das. Es ist eher ein Geheimnis, das ich Ihnen jetzt verrate. Es ist nämlich Schreiben für die Bühne, wenn wir heute über das reden. Meine allererste Bühne, das war vor ziemlich genau 10 Jahren eine alte Tür, die ich im Keller von meinem Elternhaus quer auf ein paar Bachsteine gelegt habe. Und an einem Geburtstag von meinem Vater bin ich dann auf die Türe gestiegen und habe zur allgemeinen Überraschung ein paar Mundart-Raps zum Besten gegeben. Das war wirklich mein allererster Auftritt vor Publikum. Seither trete ich meistens oberirdisch auf und auch fast häufiger in der sogenannten Hochsprache. Aber die frühe Beschäftigung mit stark rhythmisierter Sprache in Form von Mundart-Rap prägt mich und mein Schreiben bis heute.
Merci vielmals, Pino Dietike. Wir werden auch noch mehr hören von ihm. Jetzt ist der Christian Schmutz auch bei uns von der Schnabelweide-Redaktion. Christian Schmutz, du schreibst selber auch in deiner friburgischen Dialekt. Und wir hören dich natürlich am Radio immer in deinem friburgischen Dialekt. Was wollen wir genau herausfinden heute mit diesen drei?
Ja, eben natürlich Mundart ist ein wichtiges Thema. Sonst wäre man ja nicht die Mundart-Sendung, die Schnabowit. Mundart aus Literatursprache gegenüber im Hochdeutschen. Da haben wir jetzt bei diesen Beispielen schon mal gehört, dass das unsere Leute beschäftigt. Der Stellenwert von der Mundart auf der Bühne, das kann sich vielleicht verändern. Vielleicht tut jemand lieber Hochdeutsch schreiben, auf der Bühne Mundart aufführen oder so. Der Unterschied zwischen den Generationen, die Jahrzehnte, wie sich das allenfalls verändert hat, das ist ein bisschen der Rahmen. Ich bin gespannt, was rauskommt.
Ich würde sagen, wir picken gerade zuerst raus, eben schreiben für die Bühne. Und ich wende mich hier auf die rechte, meine rechte Seite. Da sitzen die zwei von der jüngeren Generation, die eben auf der Bühne stehen. Wir haben es gehört auf der Tür am Anfang von Pino Dietike. Denkt ihr als Performer an den Auftritt beim Schreiben? Daniela Dill.
Ja, ganz klar. Also ich stelle mir wirklich die Bühnensituation vor beim Schreiben. Ich stelle mir das Publikum vor. Das ideale Publikum natürlich, bestehend aus geschätzte Leute aus meinem Umfeld oder verstorbene Autorinnen und Autoren, wo ich mehr an denen meinen Humor und meine Spruch misse. Kommt auch vor, dass ich selber im Publikum sitze und den Dialog mit mir abhalte. Aber ich prüfe das schon an dem imaginären Publikum, ob das für die Bühne geeignet ist, wo ich dann schreibe.
Pino Dietike, wie gehen Sie vor? Also, wenn Sie schreiben, muss das gerade öffentlich, wörtlich ausprobiert werden, sprachlich.
Das absolut. Also ich sage immer, wenn ich einen guten Schreibtag habe, was wirklich läuft, dann bin ich zu oben heiser. Weil ich wirklich eigentlich jeden Satz mir laut vorsage, sei es jetzt im Schriftdeutschen oder auch im Mundart, weil ich gerade höre, wie das tönt. Lustigerweise aber würde ich sagen, ich denke, wir schreiben trotzdem nicht an eine Bühne, aber sicher an ein Publikum, also weil ich nicht Tagebuchschreiber bin, der für mich das Tagebuch führt, weil irgendwie ganz privat wäre. Ich denke immer daran, das könnte mal ein Leser, eine Leserin finden, ein Hörer, eine Hörerin. Aber ich habe das Gefühl, ich denke fast eher an einen gedruckten Text oder an eine CD-Tonaufnahme. Und die Bühnensituation, das kommt dann eigentlich wirklich erst, wenn der Auftritt ansteht, dann überlege ich, welche von meinen Texten wähle ich aus, in welcher Reihenfolge und was muss ich allenfalls noch ein bisschen anpassen, dass es auch live funktioniert.
Entspuren, Sie haben vorhin gesagt, eben, Sie schauen den Leuten genau aufs Maul, Sie schreiben, wie die Leute reden. Also es ist eigentlich, Ihre Texte sind prädestiniert zum Vorlesen oder Vortragen?
Ja, eigentlich schon, aber ich selber habe nur einmal auf dem Stadttheater einen Bühnentext geschrieben und habe dann nachher gemerkt, dass es mich die dramaturgischen Sachen und so eigentlich gar nicht interessieren und ich also mich mit Monolog zufrieden gebe. Aber die sind dann auch von X-Leute, wie Gary Dillier und andere, haben die bearbeitet als Hörspiel oder auch an verschiedenen Theatern zu Konstanz oder überall. Stefanie Glaser hat auch mal ein Stück gespielt, haben sie aus meinem Monolog einfach dann zusammen
Geschichten gemacht.
Ja, geschwestert bis ein Stück.
Aber Sie selber vortragen öffentlich, das war für Sie eigentlich gar nicht ein Thema?
Nein, aber ich hatte natürlich von Anfang an eigentlich so Lesungen gehabt. Ja, häufig dann auch noch mit Liedern machen, mit Mani Matra, Fritz Wittmer und so.
Mhm. Vielleicht Christian Schmutz, was eignet sich denn für Text oder für Sprache, um auf die Bühne zu bringen, zum performen? Geht das alles im Grunde genommen?
Ja, ich glaube, verallgemein kann man es nicht ganz. Es ist gleich jeder Bühnenliterat hat seinen eigenen Stil und so. Aber wichtig ist, irgendwie Bilder können zwecken, so ein bisschen für Überraschungen zu sorgen, Emotionen drin zu bringen. Jetzt war gerade die Schweizer Meisterschaft im Poetry Slam. Und dort ist zum Beispiel, haben wir so ein bisschen beobachtet, dass es so eine gewisse Komödisierung gibt von der Slam-Szene, dass man probiert, sehr auf Pointe auszugehen, sehr witzige, freche Texte zu machen. Und so. Das ist etwas, was man jetzt gerade so ein bisschen beobachten kann. Was die Mundart angeht, die hat sowohl in den Poetry Slams wie im Spoken Word so ein bisschen ihren fixen Wert gefunden. Vielleicht kann man noch sagen, Mundart hat so ein bisschen auf der Bühne noch den Trumpf, dass man vielleicht so Missverständnisgeschichten einbauen kann. Vom einen Dialekt zum anderen oder zwischen Mundart und Hochsprache oder so. Das ist einfach so ein bisschen die Beobachterperspektive von mir, wenn ich so ein bisschen auf das Geschäft gucke.
Einverstanden?
Ja, also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, beim Poetry Slam oder Spoken Word verwende ich Mundart vor allem zum Imitieren, also zum wirklich den Volkston wiederzugeben.
Ja. Burisieren, sozusagen.
Genau.
Aber vielleicht, ich möchte noch etwas abknüpfen, wo der Christian Schmutz gesagt hat, dass Text, wo auf der Bühne performt werden, vielleicht eben gewisse Pointe brauchen, eine gewisse, wie vielleicht ein Witz, den man erzählt mal früher, ist das vielleicht Witz gewesen? Ist das so, Pino Dietiker?
Ob sie das brauchen, weiss ich nicht. Es ist etwas, wo man sehr stark merkt, dass es ist. Darum auch für die Bühne schreiben oder auf der Bühne auftreten, das ist natürlich etwas Schönes, wenn man gerade merkt, der Satz löst einen Lacher aus und dort ist einfach leislich. In der Tendenz ist man vielleicht versucht, für die Bühne mehr so Sachen zu machen. Ich glaube aber auch daran, dass eine Lesung, also jetzt gerade in Solothurn in den 3 Tagen, habe ich das erlebt, dass auch ein pointenloser Text, der auf andere Art das Publikum fesselt. Also ich glaube, es gibt auch jenste Art, das Publikum bei Stange zu behalten.
Ja, also ich glaube, man muss den Unterschied, oder kann den Unterschied machen zwischen Slam Poetry und Spoken Word. Beim Slam Poetry ist ganz klar der Wettbewerb, der eine Rolle spielt. Es geht um den Wettbewerb und
eine
Flasche Whisky, genau. und weil es um den Wettbewerb geht, will man um die Gunst vom Publikum kämpfen und kann dann natürlich Effekt und Pointe einsetzen, um an die Flasche zu kommen.
Aber bei Ihren Geschichten sind Pointen eigentlich auch wichtig, Herr Borin, oder?
Ja, wenn ich jetzt eine Lesung vorbereite, dann weiss ich aus Erfahrung, die Geschichte kommt besser als diese und viele Geschichten lese ich gar nicht mehr vor. Und dabei weiss ich ziemlich genau, bei der und der Stelle werden die Leute wieder lachen. Oder? Das ist, und ich will ja auch irgendeine gewisse Fröhlichkeit auch noch verbreiten, wenn es manchmal auch feistere Geschichten sind, die ich schreibe. Da.
Also die Auswahl, was für Text das man vorträgt. Daniela Dill, wir möchten unsere Geschichte anlassen von Ihnen. Was ist das für eine? Warum haben Sie sie ausgewählt?
Das ist eine Mundart-Geschichte, ein Mundart-Text. Warum ich die ausgewählt habe? Puh, vielleicht weil jetzt gerade wieder die Hochzeit von der Hochzeit kommt. Weil sie funktioniert, genau, sicherer Wert, nichts falsch machen.
Also sie heisst «Wir heiraten».
Flittergitter. Genau, Flitterglitter. Also es ist Teil 3, es ist eine Trilogie und der dritte Teil heisst Flitterglitter. So, jetzt hat das Brutpaar erfolgreich den Tag vom Leben hinter sich gebracht. Es schwärmen immer noch alle, wie schön dass das gsi, die Zeremonie in dem Kapellchen am See und das wunderbare Croquette-Filet-Essen auf dem Schiff. Nein, das war also wirklich schön, irrsinnig schön. Das Brutpaar sitzt frisch vermählt im Flugzeug Richtung Flittermönet. Für diese Zeit hat sich extra eine Webseite eingerichtet. Sandra und Tommy und Happy und Around the World /catchingluck.ch. Nein, das ist irrsinnig. Jetzt könnt ihr daheim gebliebenen Freunden und Familie täglich über das Erlebnis von Sandra und Tommy.ch auf dem Laufenden gehalten werden. Sie können per Live-Ticker mitverfolgen, wo die beiden gerade sind und was sie gerade machen. Dass das Flugzeug am Flughafen Kloten pünktlich gestartet ist und das am Changi Airport eine Viertelstunde Verspätung hatte. Sie können mitverfolgen, was sie wenn wo essen, wie das Essen dann dort aussieht, wie der Koch aussieht, wie im Koch seine herzige Familie aussieht, wie der Koch und seine herzige Familie und Sandra und Tommy.ch sich in einer Reihe umarmend und lachend aussehen, wie sie Grimassen dazu machen, vor dem Essen und nach dem Essen. Irrsinnig. An einem weissen Sandstand ist Sandra auf einem Surfbrett das Hochzeitsgeschenk von der Isa abgebildet. «Vielen Dank, liebe Isa, das Surfbrett ist der Hammer», steht in einem Kommentar nebenan. «Danke, Rudi und Heinz, für das Schnorchel-Equipment, dem Fötterli von der Seychellen. Danke, liebe Peter, für die Flossen. Danke, liebste Frenzi, für den Tauchkurs. Danke, liebe Bartos, für das Candlelight-Dinner. Und danke, liebe Steffi, für das Moskitonetz. Ihr tragt alle zu unserem Glück bei.» Ein paar Bilder später ist bei Sandra plötzlich ein dunkler Schlirk über der linken Brust. Gewesen. Beim Anzoomen entsteht der Verdacht, dass der elfische Schriftzug den Namen von Tommy ziert. Das ist das neue Verständnis von Romantik. Das geht ans Eingemachte. Nur wenn es weh macht und es für immer ist, ist es auch ernst gemeint. Die Steigerung ist dann vermutlich ein chirurgischer Eingriff, eine Tätowierung direkt aufs Herz. Das ist dann richtig romantisch, das ist dann richtig ernst gemeint und für immer und ewig. Doch, kommt gut. Wenn das Glück mit einem Selfie-Stick in 1001 Megabytes festgehalten werden kann, dann kommt es gut.
Sozusagen Ernst Spuren Reloaded 2.0. Auch genau aufs Mund geschaut. Ja. Daniela Dill, würden Sie das auch so sehen?
Ja, und etwas, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, sie braucht auch andere, nicht nur einen Monolog, sie hat auch viele andere Stimmen, andere Leute, die noch etwas sagen und so. Und ich glaube, das ist das, was nachher auch beim Vorlesen die Leute noch interessiert. Da hat man eine ganze Gemeinschaft benannt in einer Geschichte.
So. Arsenal. Wie ist jetzt vom Rhythmus her, Pino Dietiker, als Spezialist vom Rap, hat das Rap-Element, ist das, geht das in so eine Richtung?
Also das kann wahrscheinlich Daniela Dill fast besser beantworten, wie fest sie noch Rap-Einfluss hat. Also den Rhythmus habe ich auf jeden Fall gespürt, aber ich würde sowieso, also jetzt aus meiner Arbeit sehr dafür plädieren, dass das eher ein Kontinuum ist. Also wenn man halt Rap hört, ist man plötzlich auch mit schriftlichen Texten, hat man irgendwie so einen gewissen unterschwelligen Beat. Und ich glaube, das Slammen, das verortet sich irgendwo in dem Kontinuum innen von ganz takteten Sachen, irgendwo auf einem Viervierteltakt und Sachen, die völlig freien Rhythmen folgen. Oder allenfalls, das ist, glaube ich, bei Daniela Dill auch das Thema, dass man ein Versmaß reinbringt, metrisch, was dann auch starke Rhythmisierung bringt.
Ja, im Mundart eben eigentlich gar nicht. Also, das ist lustig, das starke Versmaß oder die Rhythmisierung, die beschränkt sich mir vor allem aufs Hochdeutsche. Ich weiß nicht, warum. Ich mache es im Mundart, reime, ah doch, ich weiß warum. Ich reime im Mundart selten bis gar nicht. Und zwar, wenn ich es mache, dann tönt es entweder nach Schnitzelbank oder nach Black Tiger. Einfach etwas, das schon besetzt ist. Und irgendwie, ich müsste jetzt einen eigenen Ton erfinden, wahrscheinlich, so weit bin ich noch nicht. Aber ich bin hier sehr befangen mit Mundartreimen.
Wir werden vertiefter noch über das Mundart versus Hochdeutsch reden und auch noch etwas hören, was Sie auf Hochdeutsch gemacht haben. Daniela Dill, ein Text, der dann auch sehr rhythmisch ist, der sich reimt auch. Christian Schmutz, wenn man jetzt so ein bisschen schaut, hat es denn so Performance in dieser Art, wie wir es jetzt gerade gehört haben, eigentlich schon immer gegeben?
Ja, ich bin sicher, die Urmenschen, da hat es sicher auch Leute gegeben, die nicht nur Befehle gegeben haben und Befehle empfangen haben, sondern es hat sicher solche gegeben, die ein bisschen mit einem poetischen Blick und spielerisch auch mit der Sprache umgegangen sind. Oder eben Witz erzählen ist ja auch so etwas, das hat es gegeben, dass jemand die Bühne sucht, die Performance zu den anderen zu kommen. Ja, das.
Aber wie hat sich das dann verändert eigentlich? Kann man das sagen, wenn man jetzt so ein bisschen den historischen Kontext anschaut?
Performance. Also nehmen wir jetzt vielleicht mal da die Generationen, die wir da auf der Bühne haben. Ich würde sagen, wenn wir jetzt Bern zum Beispiel angucken. Bern hat wirklich ganz eine starke Mundartkultur, die sich stark entwickelt hat und die meistens so ein bisschen Vorreiter ist für andere Regionen. Und dort ist so 1960er Jahre mit so modern Mundart, wo man eben so ein bisschen poetischere Ideen in die Mundart auch probiert reinzubringen. Ernst Eggemann, Kurt Marti und so, da ist ja der Ernst Spuren auch von ihnen inspiriert war. Da hat das so ein bisschen angefangen, aber das hat natürlich noch länger gebraucht. Also, musikalisch war es auch interessant, von den Berner Troubadouren über Bob-Rock auf Berndeutsch, Rap und eben die Plattform seit den 90er Jahren mit so den Poetry Slams, eben die Spoken-Word-Szene, die sich entwickelt hat. Da hat man dann wirklich gemerkt, dass der neue Rahmen, wo die neuen Leute drin eingewachsen sind, die das hier ausfüllen wollen. Also es hat wie mehr Möglichkeiten gegeben.
Es ist ja irgendwo, auch wenn man auf so einer Bühne steht und einen Text vorträgt, ja auch der Moment, wo man vielleicht schneller eine Reaktion bekommt. Oder? Als wenn man jetzt ein gedrucktes Buch und das wird irgendwann gelesen. Und vielleicht, wenn man Schwein hat, kommt man an den Solothurner Literaturtag dann mal ein Feedback über, oder? Wenn man einen Leser trifft oder eine Leserin. Also das heisst, man hat Reaktionen und auch Feedback schneller und man kommt sie auch über. Pino Dietiker.
Das ist auf jeden Fall so. Also darum auch, also ich glaube, wenn es nicht die Möglichkeit gibt, regelmäßig aufzutreten und so gerade Reaktionen zu spüren, würde ich das vielleicht nicht machen. Weil eben ein gedruckter Text kommt manchmal gar nicht zurück, manchmal Monate später. Und auf der Bühne eben schon mal, was wir angesprochen haben, gerade ein Lacher oder gerade Stille. Gerade schaut jemand aufs Nattel, wenn man am Vortragen ist. Und dann auch nachher merkt man, Leute kommen zu einem, andere laufen ganz schnell weg, wenn sie einen nicht mehr kennen. Also das ist unglaublich wertvoll, manchmal vielleicht auch ein bisschen schmerzvoll, aber es bringt wahnsinnig viel. Und Texte, also wenn ich sage, nicht für die Bühne schreiben, Texte, die entstehen vorher mal, aber sehr häufig, wenn ich sie dann mal auf der Bühne vortrete, verändern sie sich nachher noch mal, weil ich probiere das zwar verhindern, aber meistens merke ich dann live doch noch, dass der Satz ist vielleicht doch noch ein bisschen zu lang oder ein bisschen zu unverständlich. Also das verändert sich wirklich sehr direkt und konkret.
Also das kann man ja jetzt nicht, Herr Burren, wenn Sie jetzt den Text eben veröffentlichen, dann ist er veröffentlicht. Also der verändert sich nicht mehr. Beneiden Sie fast ein bisschen die Generation von diesen Jungen, die diesen Text wie kann probieren vor dem Publikum? Bevor's...
Ja, mir tut es ganz toll, aber ich habe ja das eigentlich, wenn ich vorlese, habe ich ja das Echo eigentlich auch. Da kommen ein Mann zu Bern ist mal gekommen und hat gesagt, ich will nicht eure Lesung kommen, wenn ich jetzt gewusst hätte, ich höre das Gleiche nochmal, was ich schon den ganzen Tag gehört habe. Mir hat schon auch ein Echo einfach. Oder es, ja, wo es gibt auch Leute, die einem sagen, du bist einfach ein Finsterling und so. Und ja.
Ist denn das Feedback untereinander auch schneller da, Daniel Adil? Unter euch Schreibenden?
Ja, klar. Also im Backstage bekommt man das schon mitteilt, ob erwünscht oder nicht. Ja.
Das ist angenehm oder eben nicht.
Wenn es gut ist, ist es angenehm. Ja. Nein, ist natürlich alles hilfreich.
Ich will zum nächsten Block kommen, wo eben, wir haben es schon ein bisschen angetönt, über Schreiben, Mundart versus Hochdeutsch. Wann wählt man welche Sprache, um sich auszudrücken? Wir haben ein paar Sachen schon erfahren. Daniel Adil, der reimen kann oder eben nicht in Mundart, dafür das Hochdeutsch wählt. Ich will eigentlich anfangen mit einem Text anhören von Ernst Burren, wo hundertprozentig sicher auf Schweizerdeutsch ist.
Ja.
Eben, Sie haben es gesagt vorher in der kurzen Vorstellung, Sie haben ein Vieri im Zeugnis für Deutsch. Also ist das der Grund, warum Sie sich irgendwann entschieden haben, ich schreibe sicher Mundart, da kann mich niemand eine Note geben in dem Sinn?
Ja, es ist einfach mit mir geworden. Eine Zeit lang habe ich noch gerne Hochdeutsch geschrieben, dann habe ich es dann gleich wieder Mundart geschrieben. Dann habe ich gedacht, eigentlich bin ich Lehrer, ich muss Schule haben, ich kann nicht umgehen dort schreiben und schreiben. Und dann bin ich dann nachher bei der Mundart geblieben.
Aber Sie haben es ausprobiert mit dem Hochdeutsch?
Ja, ja.
Und was ist denn nicht gegangen?
Ja, das war ein sprachliches Problem. Wenn man, das ist mir nicht gelungen, auf Hochdeutsch die gesprochene Sprache noch zu machen. Weil ich habe das nicht im Ohr, wie die Deutschen oder wie man Hochdeutsch redet oder Schriftdeutsch, oder? Und wenn ich Mundart schreibe, dann höre ich das. Irgend so eine innere Stimme.
Dann würde ich sagen, hören wir uns eine von Ihren vielen Geschichten an. Und zwar ist es die Geschichte Salami auf dem Berg.
Genau. Auf dem Weissesten, ja. Salami auf dem Berg. Heute kommst du einfach nie mehr zur Ruhe. Am letzten Sonntag sind wir mit unserem Grosskind, der Lena, auf den Berg gelaufen, haben auf der Weide unsere Decke ausgelegt und wollten picknicken. Es ist leider nicht lang gegangen, ist der Berner Sennenhund an uns hoch herumschnuppern, wo an einem Ehepaar hat gehört, wo etwa 8 Meter unter uns ist am Boden gehockt. Natürlich hat er hinter uns die Salami wollen und unser Brot weggefressen. Die Frau hat ihn weggejagt, aber einen Augenblick später ist das Viech wiedergekommen und hat Lena abgeleckert, die auf dem Boden gelegen ist. Ich bin aufgestanden und habe gesagt, verschwind jetzt, aber sofort. Dann hat sie Besitzer gerufen, das macht nichts, das ist ganz ein Lebenhung. In diesem Moment haben wir nicht aufgepasst Und schon hat der Sohn unsere Salami in der Schnur gehabt und sie gefressen. Ich bin zu diesen Leuten gegangen und habe sie angemerkt, was das für eine Frechheit sei. Wir haben mit unserem Grosskind friedlich unser Picknick essen und jetzt eine Granit Lena, weil sie Angst haben vor ihrem Hunger. Sie sollen da jetzt sofort an die Leine nehmen, sonst passiert ihnen etwas. Die zwei haben sich nicht entschuldigt. Sie haben mir sogar Vorwürfe gemacht. Wir haben ihrem Hunger so lange Salami gespienzelt, bis er sie halt gefressen hat. Das macht jeder normale Hunger. Wo der Mann noch hat gemeint, Salami sei sowieso eine ungesunde Ernährung. Wir sollen froh sein, dass sie ihren Hunger gefressen haben. Habe ich nicht mehr gespürt vor Wut. Und wäre ich auf diesen arroganten Mann los, wenn mit Frau nicht hätte zurückgehabt. Sie hat Lena trösten müssen. Wo das arme Kind hat Angst hatte, schlug ich den fremden Mann zusammen. Aber ich hatte gedacht, es hätte keinen Sinn, mit solchem Pakt zu stürmen und bin wieder abhocken. Die zwei haben sich dann verzogen. Aber beim Weglaufen hat er uns noch so aufrecht zugerufen. Das nächste Mal essen die halt Äpfel, Nüsse und Triebli, dann fragt unser Basti nichts noch.
Ernst Burren hier aus der Cantina del Vino, Salami auf dem Berg. Die Geschichte findet man im Buch «Noch einmal auf die Malediven», rausgekommen, Mundartgeschichte im Kosmos Verlag. Christian Schmutz, wenn man jetzt zulässt, ist es denn eigentlich so, dass es zum Lesen, das Mundart, zum Zulassen ist es natürlich ein wunderbarer Genuss, aber zum Lesen, Mundart, ist es eigentlich schwieriger, oder?
Ja, es ist sicher ein bisschen anstrengender. Vor allem ist man es meistens ja nicht gewohnt, auch wenn es sein eigenes Dialekt ist. Speziell, also am Anfang liest man vielleicht ein bisschen wie ein Zweitklässler oder so, wie man zu üben muss, aneinandersetzen und sich wirklich an das Schriftbild, an die Art, wie der Schreiber tut, das umsetzen, an das sich gewohnt. Es braucht halt einfach auch einen gewissen Willen, das zu verstehen. Und beim Mundartlesen ist der Wille ein wichtiges Wort. Ja.
Jetzt reden wir über das Schreiben, respektive eben das Wählen von Sprache, von Hochdeutsch oder Mundart. Bino Dietiker, Sie sind vor Ort aufgetreten, Sie haben verschiedene Performances gehabt, zum Teil Hochdeutsch, oder ich glaube ausschließlich Hochdeutsch. Aber Sie schreiben eben auch Text auf Mundart. Wann kommt was zum Zug binnen?
Also bei mir kann man die Training ganz klar machen. Die Glossie in meinem Fall ist einfach zur Musik, ist ursprünglich alles auf Mundart entstanden, wirklich auf den Takt. Jeder Viertel kommt ein paar Silben über. Und hingegen, wenn ich einen schriftdeutschen Text gemacht habe, habe ich nie Musik dazu gelassen. Da habe ich gefunden, das ist, da wollte ich meinem eigenen Rhythmus folgen. Inzwischen hat sich das ein bisschen aufgelöst. Jetzt hier in Solothurn bin ich in einem Duo auftreten mit dem Jule Diller zusammen am Piano. Musik, das sind jetzt schriftdeutsche Texte, aber sie unterscheiden sich ganz klar von diesen Mundart-Rap-Texten, dass sie eben nicht einem strikten Beat, wie man im Rap sagt, folgen, sondern eigentlich den Eigenrhythmus der Wörter, der Sätze bestimmt. Und man macht vielleicht allenfalls mal einen gemeinsamen Einsatz, das Tempo anpassen, aber ich tue jetzt nicht auf jeden Takt. Das Lecken.
Ich schlage vor, wir hören uns etwas an von Ihnen. Und zwar ein Text, der heisst «Fischerrute». Der ist auf Mundart.
Der ist auf Mundart. Ich habe aber ausgewählt, weil er so ein bisschen motivisch auch etwas anspricht, das auch jetzt in meinen schriftdeutschen Texten wichtig bleibt. Das ist die Fischerrute. Und ich habe wirklich gemeint, ich habe eine Fischerrute. Ich habe sie nie gebraucht, aber bin sicher gewesen, sie liegt noch im Keller unten. Ich habe doch vom Götti eine bekommen zum 13. Geburtstag. Jetzt suche ich sie seit Stunden in meinem Vater seiner Werkstatt. Zwischen Holbank und Bier harasse ich, kreuche auf allen Vieren, zünde die Decke mit den Taschenlampen, spüre Risse im kalten Stein und die Fahren über Falten. Die Mauern haben ein Gesicht, das gezeichnet ist vom Alter. Die Wäschmaschine schaumt nicht mehr. Die Hümbler drehen Boxershorts im Trommelfäli, träumt mir den Empfüchter. Und du hast wirklich gemeint, ich habe ein Schwimmabzeichen. Ich könne tauchen, könne kraulen, könne Schmetterlinge aufs Wasser zeichnen. Ich mich den Auerbach und Köpfler ab 5 Meter. Ich wohne am See und habe einen Sommerjob als Badmeister. Aber tief in meiner Seele bin ich wasserscheu. Hangle mich am Wasserrand entlang oder plansche ein bisschen im Becken der Nichtschwimmer. Du erkennst mich an zwei knallorangen Flügeln. Ich bin als Kind nicht gerne in die Bade wegen der obligaten kalten Dusche. Und jetzt hocke ich auf dem Trocknen, schaue den Dampfer nach, trampelt es nach der Gasse wie Matrosen durch eine Hafenstadt, spinnen noch ein bisschen Seemannsgarn im Binnenland. Dein Bett ist wie eine Yacht, eine Nacht mit ihrer Kreuzfahrt. Dein Maul ist mir ein Ozean, die Lippen sind die Küste. Einschlafen, Sehnsucht, aufwachen, Schiffbruch. Mit dir lehre ich nicht mehr schwimmen, aber immerhin ein bisschen küssen.
Bino Dietiker, Fischer, Rute. Wir sind hier in der Schnabelheit, reden über, wann wählt man Mundart, wann wählt man Hochdeutsch als Sprache zum Schreiben. Daniela Dill, Sie haben vorher gesagt, eben reimen geht irgendwie nicht, das ist Fasnacht. Das haben Sie einfach gemerkt beim Ausprobieren, oder? Wie hat sich das entwickelt?
Das hat sich so entwickelt, also ich habe, bevor ich angefangen habe, selber schreiben für die Bühne, habe ich Gedicht vortragen zur Unterhaltung von Familienmitgliedern. Goethe, Lessing, von Drosten Hülshoff, der Knabe im Moor. Und das war eigentlich mein Zugang zum Schreiben für die Bühne. Und ich hatte die Rhythmen, habe ich intus gehabt. Ich habe es verkörpert mit der Performance. Und als ich nachher selber geschrieben habe, bin ich klar beeinflusst gewesen von diesen Reimen und von dem Rhythmus. Und ich denke, das war der erste Kontakt gewesen mit der Bühne, mit der Performance. Und darum habe ich mich dann automatisch den Hochspruch bedient. Was auch eine Möglichkeit ist, ein anderer Grund. Der Walter Vogt hat das genannt, auch so eine Modern Mundart Pionier, Fremdsprache als Schutzsprache. Und dass man sich hinter dem Hochdeutschen kann verstecken kann. Dass man sich selber nicht zu fest preisgeben muss, weil man in eine Rolle schlüpfen kann. Das ist gut möglich, dass ich in dem Sinne eine gewisse Freiheit entdeckt habe, um quasi versteckt aus mir rauszutreten. Also als hätte ich das Kleid von dieser Hochspruch, von diesem Hochdeutschen angezogen, um nackt über die Bühne performen.
Bino Dietiker, Sie nicken.
Also, wenn ich sehr Anschluss gefunden habe, wo sie ein bisschen von der Tradition, die man irgendwo mitnimmt und dann das irgendwie weiterführt. Also bei mir ist das ganz simpel passiert. Eigentlich ein kindliches Prinzip. Man hört oder liest etwas und will das nachmachen. Und darum ist halt bei mir in beiden Sparten hat es einfach je ein Erweckungserlebnis gegeben. Vielleicht darf ich das kurz sagen. Also im Mundart habe ich Greis, dem Musiker Greis, sein erstes Album 1 2003 gelost und sofort angefangen, zuerst einfach auswendig nachzumachen, was er gemacht hat, und dann schnell eigene Texte zu bringen. Und im Schriftdeutschen ist das Erweckungserlebnis der Wettermacher oder eben der Wettermacher von Peter Weber gewesen. Und wo ich dann das wollte nachmachen und auf eigene Art umsetzen, bin ich halt automatisch in der Hochsprache gewesen.
Ja, der Ernst Spuren hat vorhin gesagt, seine innere Stimme sei Mundart. Bei mir ist es das Hochdeutsch sehr verinnerlicht gewesen. Ich habe viele Kassetten gelost auf Hochdeutsch, Hochdeutschgeschichten, Fernsehsendungen, Serien. Mein Bruder und ich haben auf Hochdeutsch gespielt. Vielleicht ist das wirklich auch ein bisschen ein Generationenthema.
Hochdeutsch spielen, ich finde es aber noch interessant, weil eigentlich hat man ja das Gefühl, heute wird eigentlich die ganze Zeit SMS auf Schweizerdeutsch geschrieben, oder? Christian Schmutz, also müsste ja eigentlich das Mundart schreiben oder das Mundart mit dem Umgehen fast einfacher sein, nicht?
Jein, also das Hochdeutsch schreiben, das gibt einen gewissen Austausch, man gewarnt sich ein bisschen mehr dran, das Mundart schreiben natürlich von SMS und so. Also es ist 100% Teil vom Alltag der Jungen, das kann man sicher sagen. Aber auf der anderen Seite schreiben ja alle, wie sie wollen. Das ist ja auch der Grund, wieso sie Mundart schreiben, dass man Kinder fixe Regeln muss einhalten und so. Und durch das sind die Automatismen natürlich auch noch nicht da, also braucht es einfach gleich ein bisschen mehr. Und was man natürlich sehen muss, wenn man publizieren will, wenn man Mundart will in ein Buch bringen will, das kann man den Ernst Spuren sicher bestätigen, da geht es ja auch darum, dass es genau gleich geschrieben kommt. Also der Aufwand, wenn man dann wirklich etwas von das Publikum machen will, ist eher noch grösser als im Hochdeutschen, wo eben die Regeln ganz klar sind.
Ernst Buren, Sie haben ja Ihre eigenen Bauernregeln müssen entwickeln.
Ja. Ja, ich weiss noch, am Anfang habe ich auch eine Liste gemacht mit den Wörtern, was ich immer gleich geschrieben und manchmal habe ich es dann gleich wieder anders gemacht, auch so heute noch manchmal. Aber jetzt kann man es mit dem Computer, kann der Lektor nachher einfach eingeben und sieht auf 100 Seiten, wo ich gemögt, das Wort gemögt, einmal mit einem Ei mögt geschrieben habe, die 20 Mal mit zwei Ö und das ist eben schon eine Hilfe.
Aber der Ernst Buren ist zum Beispiel einer, der eher so ein bisschen Hochdeutsch nachschreibt. Bei den Berner gibt es da so viel. Und dann gibt es so die andere Seite, wo man probiert, so zu schreiben, wie man es ausspricht. Eben, wenn es lang ist, konsequent zwei Ä oder zwei O oder so. Und das ist natürlich ein bisschen eine Glaubensfrage, was ist wichtiger.
Ja. Ist das bei der jüngeren Generation?
Also ich... Der Text, den ich vorher vortragen habe, wenn der im Programm gestanden wäre, hätten sie alle gemeint, ich würde die Fäscherroute vortragen. Für mich muss das ein E sein, obwohl wahrscheinlich viele von ihnen intuitiv ein I würden machen. Und obwohl ich, glaube ich, gerade noch so knapp in die Generation hineingehöre, wo eben das fast mit dem gross geworden ist, SMS schreiben, WhatsApp-Chats auf Mundart schreiben, habe ich bis heute gewisse Schwierigkeiten mit dem, weil ich gewisse Wörter bis heute nicht weiss, wenn ich sie schreiben soll. Zum Beispiel, was hat es gegeben? Das G macht man 2G, um das G überkommen, macht man am Schluss noch ein H oder nicht? Und das ist jetzt für mich, jetzt mehr auf die Literatur bezogen, auch sehr ein grosses Problem. Eben, ich habe für mich auch irgendwann ein System entwickelt, eben, dass es die Fäscherroute ist. Und wenn man aber dann plötzlich auf einer CD muss hinten die Liedtitel schreiben oder vielleicht sogar noch den Songtext in einem Booklet haben, ja, also da habe ich wieder ein paar Wochen daran gearbeitet. Es gibt ja da ein paar Regeln, die mal definiert worden sind, Diät und so weiter. Ein bisschen dem anzunähern, aber gleichzeitig auch noch, dass es nicht zu fest nach Zürichdeutsch wird oder so.
Als Aargauerin, genau. Ich auch Aargauerin.
Weil eben das Schriftbild sehr wichtig ist für mich, auch ein Text ist für mich sehr etwas Optisches. Da darf es auch nicht zu viel E haben, das gefällt mir dann einfach nicht.
Also ist für mich aber wir haben Freiheiten, Daniela Dill. Wir haben Freiheit, wie man schreibt.
Ja, die hat man. Ich bin aber wirklich irgendwie noch recht nöch auch an der hochdeutschen Spruch beim Schreiben. Das merke ich. Ich mich da
hat das mit dem Dialekt vielleicht auch zu tun?
Weil das näher an Deutschland ist? Ja,
nein, vielleicht ein Dialekt weniger. Wenn man jetzt an Bündnerdeutsch denkt, ist vielleicht wirklich ein bisschen weiter weg vom klassischen Hochdeutsch, oder? Als vielleicht das Baslerdeutsch. Das
soll ich mir überlegen. Ja, ich weiß es nicht. Aber möglich.
Wir können nachher darüber reden. Wir hören uns nämlich jetzt einen Text an, und der ist auf Hochdeutsch. Und da gibt es klare
genau.
Regeln.
Genau.
Was ist es für ein Text?
Es ist ein Ausschnitt aus dem Text «Glückspilz». Du kannst dein Glück nicht fassen. Du kannst dein Glück nicht fassen, sodass du schier den Verstand verlierst. Darum fahndest du nach Glück mit einem Großaufgebot. Du angelst nach dem Glück in einem Hochseeboot und du schmückst dein Glück mit einer Tiefseegarnele. Du ernennst dein Glück zum Verwalter deiner Seele. Du delegierst dein Glück an den Psychotherapeuten. Du besorgst dir dein Glück beim Vertrauenspharmazeuten. Du entwirfst dein Glück mit einem Gegenwartsdesigner. Du berufst für dein Glück einen Personal Trainer. Du trainierst dein Glück unermüdlich mit der Hantel. Du spazierst dein Glück in einen Nerzbademantel. Du kutschierst dein Glück auf idyllisch durch den Winter. Selektierst dein Glück auf Badoo oder Tinder. Tätowierst dein Glück in Kyrillisch auf das Herz, denn Glück sei Liebe. Und Liebe sei Schmerz. Du bestellst dein Glück bei Zalando. Du spielst dein Glück im Scherzando. Du pflückst dein Glück im Kleefeld. Du mietest dein Glück im Seefeld. Bezahlst für Glück ein Kopfgeld. Dein Glück sei Geld, sei das, was zählt. Und du wählst und du fällst und du tanzt dein Glück. Und du pflanzt dein Glück. Und du jagst und du wagst und du hisst dein Glück. Und du küsst dein Glück. Und du strebst und du hegst, galoppierst dein Glück. Bist ein Glücksritter. Und du fakest und du likest und du teilst und du hypest und du times und du raves und du rhymes dein Glück und du tunes dein Glück und du zoomst und du zappst und du rappst und du steppst und du backst und du flippst und du strippst dein Glück und er strippt mit dir und du hängst an seiner Strippe und du wirst verrückt, ihr verstrickt euch. Du verunglückst, du erstickst vor Glück und du stirbst vor Glück und dann bist du tot. Dann bist du tot und glücklich. Du bist 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 tot und glücklich. Und dann verschimmelst du und vergammelst. Das ist dein Schicksal. Denn auch ein Glückspilz ist ein Pilz.
Performance von Daniela Dill, Glückspilz, hier in der Schnabelweide auf SRF 1. Ich möchte mal noch die letzte Runde machen über wie lehrt man, respektive lernt man schreiben. Und da muss ich natürlich den Ernst Burren anschauen, als langjähriger Lehrer. Wie hat man die Lust, oder wie haben Sie die Lust bei Ihren Schülern fürs Lesen, fürs Schreiben gefördert?
Ich habe praktisch jeden Montagmorgen einfach das haben mich geschrieben, also die Lehrer haben geschrieben. Und ich habe es so gemacht, ich habe am Anfang des Schuljahres etwa 40 Themen gegeben. Aber sie haben dann, ich habe gesagt, ich könnte eines von diesen Themen nehmen, wenn ihr nicht wisst, was schreiben. Aber meistens haben sie schon selber gewusst, was schreiben. Und dann haben sie einfach am Montag, sie haben sich ja, manchmal auch gefreut, denkt jetzt am Montag schreibe ich dir das auf. Wo ich Krach hatte mit einem oder irgendetwas, aber da kommt dran, das schreibe ich da auf und dann lese ich es noch vor und so. Und sie haben eigentlich gern geschrieben, darf ich sagen. Und es hat auch solche gegeben, die selber nachher weitergeschrieben haben, auch die Heimgeschichten oder so. Aber wichtig ist so, dass ich glaube, ein gewisser Rhythmus, einfach vielleicht eine in der Woche oder irgend so, dass sie sich fast daran gewöhnen. Ja. Wir schreiben einfach. Natürlich.
Also man muss es trainieren.
Ja, das braucht eben viel Übung auch, ja. Und sicher, dass das selber einfach individuell haben sie das können eigentlich machen, ja. Aber es ist natürlich nicht für alle, ist auch gleich glücklich gewesen, das muss ich auch sagen. Aber, es ist, aber die meisten haben es eigentlich gerne gemacht.
Das klingt nach dem Schulhausroman, wo es ein Projekt gibt, wo Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Schulen gehen und mit Schülern zusammen Roman entwickelt. Daniela Dill, Sie sind dort in diesem Pool drin. Teilt sich dort die Erfahrung mit dem Ernst Burren?
Ja, also das war nicht über so eine lange Zeit, als ich die Schülerinnen und Schüler betreut habe. Das sind irgendwie 6 oder 8 Wochen. Ist auch schwierig gewesen, weil nie alle dort waren. Dann hat wieder irgendeine Figur gefehlt und dann hat es Streit gegeben, wer jetzt was bekommt in der Geschichte. Ja, man kann es ein bisschen konditionieren, aber ich mache eher so Kurzübungen mit den Schülerinnen und Schülern aus dem Improvisationstheater, also einmalige Sachen, wo dann...
Aber eben, es ist ein Training, also das ist ganz klar. Man muss dranbleiben, man muss es immer wieder jeden Tag eigentlich machen?
Im Idealfall, ja. Ich habe mal eine Autorin, Kollegin, hat mir mal einen Tipp gegeben, die hat gesagt, du musst 21 Tage am Stück jeden Tag schreiben. 21 Tage. Weil es braucht, um sich daran zu gewöhnen, braucht es die Zeit, wenn du umziehst und im Badzimmer der Lichtschalter bis jetzt immer links war, dann machst du in der neuen Wohnung, wo der Badzimmerschalter rechts ist, machst du die erste Woche längst nach links. Die zweite Woche machst du zuerst links und dann rechts. Und in der dritten Woche machst du von Anfang an rechts. Und so sagt es mit dem Schreiben. Also man braucht 21 Tage, um sich daran zu gewöhnen. Also nach 21 Tagen ist man Autorin. Oder Autor.
Das möchte ich auch mal schnell an Pino Dietiker weitergeben. Er ist als Institut in Biel, als Literaturinstitut, am Lehren schreiben. Also nach 21 Tagen haben sie gewusst, wie es geht.
Also das ist ein 3-jähriger Studiengang. Ein bisschen mehr als 21 Tage. Ich bin quasi von dieser Schule, die den Anspruch hat, das Schreiben irgendwie beizubringen können. Aber ich glaube, auch die dort unterrichten und auch jetzt mein Eindruck war, also die Wörter, die da schon gefallen sind, trainieren, konditionieren, einen Praxisaufbau, würde ich absolut zustimmen. Eben lehren, das ist für mich ein Wissen weitergeben, im Sinne von, ich sage dir es einmal, nachher weisst du es, schreibst du dann auf, dass du nicht vergisst. Oder ein Handwerk lehrt man. Das gehört absolut auch dazu, aber dass es noch etwas mehr wird, dass es dann zu eigenen Texten werden, glaube das.
Was haben Sie denn gelernt, sage ich jetzt mal? Also was war das wichtigste Erkenntnis an einer Schule, die einem das Schreiben beibringt?
Also ganz eine konkrete Erfahrung war, es hat einen Besuchstag gegeben, da bin ich mit einem Text hingegangen, sehr stolz auf den Text. Und dann hat die Dozentin dort zwei Wörter nicht gut gefunden und ich war total eingeschnappt gewesen. Ich fand, der Text ist ja kaputt, wenn da zwei Wörter von 1000 Wörtern nicht passen. Und nachher in diesen drei Jahren meine Mentorin ist Ruth Schweiker gewesen. Alle zwei Wochen haben wir uns getroffen zu Gesprächen. Und also ich glaube, das ist das, was ich doch am meisten gelernt habe. Dass man den Text auch noch ein paar Sätze können, noch nicht perfekt sein und dass einem das auch jemand anderem manchmal muss sagen, dass man es nicht selber schon weiß und dass man das auch nicht alles einfach direkt umsetzt, was der Lehrer sagt, sondern dass man etwas mitnimmt. Also Umgang mit Kritik an Texten, das würde ich sagen, ist das, was ich am meisten gelernt habe.
Spuren, fällt Ihnen das Schreiben nach 48 Jahren Schreiben einfacher?
Nein, überhaupt nicht. Es ist fast schwieriger, weil jetzt das Problem manchmal dazu kommt, habe ich das nicht schon geschrieben? Wie manchmal habe ich schon von dieser Kuh geschrieben, die wir im Stall haben. Und, so. Und jetzt bei der letzten Geschichte habe ich eigentlich immer gedacht, das wird endlich schwieriger. Und vor allem so die Vorlaufzeit, bis ich überhaupt schreibe, bis ich immer so gerne für jede Geschichte neue Figuren finde. Und das hat mir auch gedacht, das fällt mir schwieriger.
Daniela Dill, wenn Sie mit diesen Schülern die Kurs machen, eben einen Roman entwickeln, ist das ganz klar Hochdeutsch? Oder gibt es da das Bedürfnis, dass die vielleicht sagen, wir könnten auch einen Mundartroman schreiben? Der Goli bin ich, Fortsetzung.
Ja, klar, da sind sie völlig frei. Also das kann man auch mischen. Also ich probiere diesbezüglich wirklich möglichst wenig einzugreifen und so, dass sie ihre Stimme finden und können wiedergeben. Und da halte ich mich eigentlich zurück.
Sie müssen sie einfach finden, miteinander.
Genau.
Also nicht, Schreiben ist ja eigentlich sonst fast etwas, was man mehr oder weniger mit sich selber macht. Oder?
Ja.
Das ist eine Herausforderung, stelle ich mir vor. Christian Schmutz.
Darf ich schnell ergänzen? Ich habe auch so einen Schulhausroman gemacht mit einer Klasse in Düdingen, gerade im Winter. Und dort habe ich als Mundartredakteur hatte ich natürlich Interesse gehabt, dass die vielleicht etwas Mundartliches machen oder so. Aber das war kein Thema. Das war ganz klar. Es ist so natürlich eine Multikulti-Klasse, eine Realklasse von Einfluss von allen Orten. Von denen war es ganz klar, Hochdeutsch muss sein, weil das ist unsere Klassensprache und das verbindet uns alle zusammen.
Ich will, bevor wir noch mal einen Text hören von Pino Dietiker, einen Mundart-Text, noch kurz in die Runde fragen. Ernst Burden, was schreiben Sie gerade im Moment? An was?
Jetzt habe ich es im Herbst kommt ja eine neue Geschichtenband raus. Er heisst «In diesem Alter noch ein Geschleib». Aber jetzt habe ich es seit ein paar Wochen nicht mehr geschrieben. Ich muss, muss das Geschleib vorbeigehen. Und aber ich weiß auch nicht, wenn ich wieder anfange. Aber ich eigentlich immer ein bisschen längere Pause gehabt. Davor im Vortrag habe ich zwei Jahre nichts mehr gemacht. Ja.
Daniela Dill, was sind Sie?
Ja, ich bin gerade an so einer Monologserie. Und zwar führe ich Gespräche mit Frauen zwischen 27 und 35, wo alle an einem komplett anderen Punkt stehen. Weil ich, das ist mein Eindruck, weil das sehr eine intensive, entscheidungsfrohe Zeit ist. Und ja, das gibt sicher so eine Spoken Word. Produkt.
Bin noch Dietiker?
Ich bin an einem schriftdeutschen Text, an einem längeren Prosa-Text, einen Gattungsnamen wollte ich noch nicht dazu geben. Für mich ist es eine Art Landschaft, die sich immer mehr ausbreitet. Darum der Arbeitstitel ist auch das Haus am Fluss, weil in der Mitte steht ein Haus in Flussnähe, das eine ewige Baustelle ist. Mittlerweile ist aber auch eine Brücke dazugekommen, eine ganze Stadt. Darum ich werde den Titel wahrscheinlich irgendwann noch mal ändern.
Wunderbar. Wir hören uns jetzt zum Schluss von Ihnen einen Text an, einen älteren bisschen, der Wald heisst und der ist in Mundart.
Genau, der Wald. Ihre Angst hat keinen Grund, sie hat Wurzeln. Es fängt an mit ein bisschen Laub und ein bisschen Rascheln. In der Nacht, wenn sie leider in die Stadt müssen und auf einen Ast von einem Dach runterfällt, ihre Angst hat keinen Grund, aber Wurzeln. Ihre Angst hat keinen Grund, aber Wurzeln tief. Es ist immer noch die kindliche Angst vor dem dunklen Wald, vor der Nacht in der dunklen Stadt.
laufen sie nach der ihre Stadt, finden sie ihren Weg nicht mehr, trampen über gefallene Äste und prallen gegen Baumstrünke, tasten sich den Stämmen entlang, längen aber ständig nur an Dornen, nie gibt es eine Lichtung, überall nur Unterholz und undurchdringliches Dickicht. Bürger werden menschenscheu sein, fühlen sich bedroht und wünschen sich einen Förster, der das alles korrode. Sie kämpfen sonst gegen Wildschäden, Holzschädling, Borkenkäfer, Schellig und Verbiss, aber jetzt gerade hat es nichts dagegen. Jetzt gerade hat es nichts dagegen, weil Füchse bellen, Hasen klagen, Böcke schrecken, Bären knurren, hinter allen Häusern heulen die Wölfe. Bürgerwehren leisten selber Widerstand für ihren Boden, kaufen sich eine Kettensäge, schneidern sich Schnittschutzhosen, fordern die Regierung auf, dass sie das fremde Wild bekämpft sind, wenn auf ihrem Stadtgebiet noch regulierte Wildbestände. Zmitten in diesen Gassen bauen sich einen Jägersitz, um alles zu überwachen. Sie fangen sich an bewaffnen und züchten ihre Jagdhunde, zielen auf ein Hirschrudel, zählen ihre Abschüsse. Früher hatten sie Angst, dass die Wälder alle sterben wegen Stickoxid und Schwermetall, Ozon und saurem Regen. Und plötzlich sagen sie gewachsen, sie verdrängen jetzt die Stadt. Was geblieben ist, ist Angst vor dem Wald und vor der Nacht. Was geblieben ist Angst vor dem Wald ist, was geblieben ist. Was geblieben ist, ist die Angst vor dem Wald.
Ja, ganz herzlichen Dank. Das war Schnabelweit aus der Cantina del Vino hier in Solothurn, von der Solothurner Literaturtag. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Gästen, und zwar beim Pino Dietiker, den wir gerade gehört haben, bei der Daniela Dill, beim Ernst Burren und natürlich beim Redaktionsmensch von der Schnabelweit, beim Christian Schmutz. Technik, Hedi Massaudi und der Patrick Arnold. Und ich bedanke mich auch ganz herzlich, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind. Merci vielmals.
Das Gespräch, das Monika Scherer geleitet hat, ist am letzten Sonntag während der Literaturtag Solothurn aufgenommen worden von offensichtlich zahlreichen Literatur- und Mundartfans. Heute in einer Woche gehen wir hier in unserer Mundartsendung Schnabelweit an ein Konzert, und zwar vom Kinderliedermacher Andrew Bond. Sein Name ist bei Eltern und Grosseltern unter ihnen sicher ein Begriff. Er hat schon 26 CDs mit Mundartliedern herausgegeben. Er macht Kindermusicals, er schreibt Kinderbücher auf Zürichdeutsch. Und interessant ist auch noch, dass er erst im Alter von 12 Deutsch gelernt hat. So viel von der Schnabelweit für heute. Redaktion Christian Schmutz. Ich bin Regi Sager.
Aus einer Zeit mit Sachen, die es gar nicht gibt. Es ist einmal so für sie an, und wenn sie nicht, sie sind noch da. Dort sind Wunder ganz normal, und ich werde seit immer auch selber einmal in so einen Zauber für eine Stunde, und alles vergessen um mich um. Und obwohl ich schon älter bin, kann ich mich freuen, wie es in der Zeit. Und ich als kleiner Giel, das ist doch schon länger her, träumt und mir auch vorgestellt habe, wie schön dass es doch wäre, selber mal ein König zu sein, ein Drachen und ein Bär. Kind sein ist zum Glück für mich auch heute noch gar nicht schwer, nicht schwer. Ich bin früher fein und zart, ein kleiner Zwerg war mit ohne Bart. Nur ein klein, mit grossem Stolz und ein Schwert aus Tannenholz. Im Gärtnerwäldli steht mein Schloss, am Zwergen steht mein schwarzer Ross. Und wir sind immer die Guten gewesen, und haben die Bösen verjagt. Der König hat aber gesagt, am 17:30 sind die Nacht bereit. So habe ich als kleiner Giel, das ist doch schon länger her, weiter gespielt und gemeint, dass jetzt ich der König wäre. Richtig König schaut auf die Uhr.
wo brummt wie ein Bär. Kleine, feine Zwerge, jetzt eben manchmal schon noch schwer, schon noch schwer.
Etwas, wo immer bleibt, sind die Geschichten, die es gar nicht gibt. Und man erzählt sie von Jahr zu Jahr, immer weiter, als wär sie wahr. Weil dort sind Wunder ganz normal. Und ich werde sie immer auch selber, mal in so einen Zauber, für eine Stunde, auch als vergessen.
Das ist der Henne mit Merli.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.